Guten Morgen, Jenny hier. Gesundes neues Jahr. Ich hoffe, es ist froh und heiter für euch alle. Ihr seid alle gesund, müsst nicht bei Eisregen auf Arbeit fahren, wie ich heute. Also, ja, hallo erstmal. Zurück aus der kurzen Podcast-Winter-Weihnachtspause. Und heute wird's kurz für Jenny und Einmischen-Podcast-Verhältnisse. Und das liegt vor allem daran, dass ich einen langsamen Einstieg ins Jahr finden möchte, ganz ruhig. Und dann wird die Folge heute nur etwas über eine Stunde. Aber das Gespräch passt ganz gut in die heutige Zeit, denn ich rede mit Roger Deweck über das Prinzip trotzdem und sein Buch, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Und wir haben uns nicht nur über sein Buch unterhalten, sondern so auch ein bisschen gestritten. Und ein bisschen Thema war übrigens auch Österreich. Und weil in Österreich alle Koalitionsverhandlungen ohne die FPÖ gerade gescheitert sind und die ÖVP anscheinend Sebastian Kurz nicht dazu überreden kann, die ÖVP zu führen, während die ÖVP mit der FPÖ in einer Regierung ist. Super interessante Zeiten, wirklich sehr, sehr interessante Zeiten. Vielleicht schaffe ich es ja in der nächsten Folge, das mal ganz strukturiert aufzuarbeiten. Ihr wisst ja, ich nehme mir immer viel vor und dann klappt es über die Woche nicht, weil ich habe einen echten Job, der mir viel abverlangt. Gerade jetzt, wo die Grundsteuerbescheide dann rausgehen werden und die Leute einen Schreck kriegen werden, oh mein Gott, wie viel müssen wir jetzt bezahlen? Aber das ist eine andere Story. Um auf den Punkt zu kommen, ich würde gerne was zu Österreich machen. Und falls ich es nicht schaffe an der Stelle, empfehle ich euch einfach das Gespräch, das ich mit Thomas Köck hatte, zur laufenden Entgleisung. Stelle ich in die Shownotes. Jetzt unbedingt nochmal nachhören. Sträflich untergehört, in meinen Augen. Den YouTube-Link schicke ich, wie gesagt, in die Shownotes. Guckt es euch nochmal an, würde mich sehr, sehr freuen. Guckt euch auch das Buch an. Ich bin mir ziemlich sicher, Thomas wird in den nächsten Tagen ein zweites vollkriegen mit dem, was gerade in Österreich los ist. Also ja, falls ich nicht dazu komme, oder generell, selbst wenn ich nicht dazu komme, guckt die Folge, bitte, Leute. Ja, bitte auch weiterempfehlen. Mit Thomas war es sehr, sehr gut. Heute mit Roger natürlich auch. Wie gesagt, ein wenig reden wir über Österreich, aber sonst auch über Gott und die Welt, über Deutschland, über Angela Merkel und natürlich auch über Medien und Journalismus. Und Roger war da ein sehr ergiebiger Gast und ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls ich ihn unterbrochen haben sollte während des Gesprächs. Ihr wisst, Jenny kann das nicht zwangsweise immer lassen, mal den Gast zu unterbrechen, aber das ist, wie ich manchmal auch im Privaten Gespräche führe, ja. Ich weiß, es gehört sich nicht und man sollte sein Gegenüber nicht unterbrechen, aber im Sturm des Gesprächs passiert sowas schon mal. Und das ist ein bisschen auch meine Art und Weise, diese Gespräche zu führen. Und bis jetzt hat sich noch kein Gast großartig beschwert, denn die Gesprächsführung war in der Regel nicht nur davon geprägt, dass ich andere Gäste unterbreche. Also nur mal, weil ich da wieder einen Hinweis hatte wegen dem Gespräch mit Albrecht. Apropos das Gespräch mit Albrecht, ich habe ja hier noch ein Gewinnspiel sozusagen am Laufen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Heute erstmal sozusagen zum Jahreseinstieg das Gespräch mit Roger und die Empfehlung, was ihr alles in den Shownotes findet. Und nächste Woche dann die Verlosung von allem, was mir Albrecht mitgegeben hat. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefällt, dass sie euch gut durch den Tag führt, auch wenn sie etwas kürzer ist. Wenn nicht, es gibt so viel nachzuhören bis nächste Woche, dass ich sicher bin, dass das nicht zu kurz ist heute. Und bevor ich euch natürlich in das Gespräch mit Roger und mir entlasse, noch eine kleine Abbiegung. Denn es ist ja der Dezember vergangen und das bedeutet, wir haben den Superpack neu zu füllen. Und der ist diesmal gut gefüllt.
I am a Superpack and so can you!
Und für alle, die hier neu sind, der Superpack ist die Zusammenfassung aller Unterstützerinnen und Unterstützer des letzten Monats. Und diesen Monat ist das Superpack sehr, sehr gut gefüllt. Alle, die um die Jahreswende Geld geschickt haben, das kam sicherlich im Januar an und ihr werdet dann im Februar im Superpack sein. In den Superpack kommt man, wenn man diesen Podcast unterstützt, PayPal, Steady, Überweisung. Meine Wunschliste findet ihr auch alles in den Shownotes. Ich bin über jede Unterstützung dankbar. Besonders dankbar bin ich natürlich auch, wenn ihr mir Feedback gebt, die Folge teilt, liked, weiterempfehlt auf allen möglichen Social Media Kanälen, weil davon lebe ich und da X gerade den Elon tot stirbt, muss ich meine Präsenz anderweitig wieder aufbauen und das ist hart. Sehr, sehr hart. Deswegen bitte teilt, liked, empfehlt weiter. Bei Blue Sky, Facebook, wo auch immer. Würde mich sehr, sehr freuen. Aber finanziell unterstützt im Dezember haben Stefan mit 5 Euro, herzlichen Dank. Tobias, Andreas hat 7,77 Euro gespendet. Es geht ein Dank raus an Robert. Ebenso an Edith, die diesen Monat 21,22 Euro beigetragen hat. Herzlichen Dank, Edith. Deine E-Mail habe ich auch bekommen. Die lese ich, wie gesagt, nächste Folge vor. War sehr, sehr interessant, mal was von der Schweiz zu lernen. Das ist ja wie ein Buch mit 7 Siegeln, was die Schweizer Politik angeht. Es sei denn, man hört im deutschen Fernsehen mal was von irgendeiner Direktabstimmung bei euch. Aber sonst hört man reichlich wenig. Deswegen herzlichen Dank für diesen kleinen Einblick. Danke an Harald für 11,11 Euro. Danke an Stefan für 5,55 Euro. Danke an Ingo für 2,11 Euro. Danke an Dominik für 5 Euro. Danke an Anonym. Danke an Marvin für 10 Euro. Danke an Dominik, der 25 Euro gespendet hat und nur geschrieben hat, bester Podcast. Danke Dominik, ich habe ja sonst so die besten HörerInnen. Danke an die Podcast-Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert in Höhe von 10 Euro, die regelmäßig kommt, genauso wie die 15 Euro von Ingmar. Herzlichen, herzlichen Dank. Ein super herzliches Dankeschön geht natürlich raus an Marcel, der satte 100 Euro gespendet hat im Dezember. Das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk gewesen. Danke auch an Carsten für 15,14 Euro. Carsten, Dauerspender, Spender der ersten Stunde, Hörer der ersten Stunde. Ich freue mich auch immer über deine Mails, auch wenn ich nie mich wirklich zurückmelde, weil ich anscheinend überhaupt keine Zeit mehr habe. Aber manche deiner Mails lassen mich auch immer schmunzeln. Also mach dir keine Sorgen. Ich bin immer gut unterhalten, wenn du mir schreibst. Und auch gut informiert, also auch die Links und Themen, die du mir schickst. Auch wenn ich nicht wirklich immer alles einarbeiten kann, aber du weißt ja, wie das so ist. Aber freut mich riesig, Carsten, wenn ich von dir höre. Danke an Frank. Danke an Thomas für 6,28 Euro, was zweimal Pi bedeutet. Danke an Klaus für 25 Euro und sein großes Dankeschön. Danke an Linus. Danke an Oliver, der via PayPal 25 Euro gespendet hat und nichts dazu geschrieben hat. Danke an Jens, der via PayPal ebenfalls aber 100 Euro gespendet hat und auch dazu nichts geschrieben hat. Herzlichen, herzlichen Dank. Danke übrigens auch an meine Steady-Unterstützer. Die sind im Dezember gewesen. Sven, Stefan, Juliane, Zeus, Rita, Andreas, Sven, Zayo, Daniel, Rudi, der Puppe, der großartige Puppe und kleine Botschaft an den Puppe. Mein Weihnachtsmann war dieses Mal sehr, sehr angiebig und hat mir den Lego Millennium Falcon Ultimate Collector's Edition zukommen lassen. Bestes Weihnachten ever. Der Karton steht hier, ich traue mich kaum, ihn aufzumachen. Irgendwann werde ich es tun und anfangen, dieses Monster aufzubauen, aber es ist so genial gewesen. So genial. Also nur um das klarzustellen, der kam nicht vom Puppe, aber ich habe ihn mal bei Puppe angefangen aufgebaut zu sehen und habe mich in diesen Lego Millennium Falcon wirklich verliebt und jetzt habe ich einen. Also mein Weihnachtsmann ist der beste Weihnachtsmann aller Zeiten gewesen. Danke übrigens auch an Kaiserin Fleischner für ihre Unterstützung via Steady. Danke an Joachim, Niklas und last but not least Klaus Badenhagen. Herzlichen, herzlichen Dank. Kleiner Hinweis noch an alle, die mir per meiner Wunschliste was zuschicken. Ich weiß, es sind nicht viele, weil es in der Amazon-Wunschliste ist und ich keine Alternative gefunden habe bis jetzt. Die funktioniert für mich. Schreibt mir doch einfach, wer ihr seid und ein kleines Hallo oder so, damit ich euch namentlich erwähnen kann, wenn ihr mir Sachen zuschickt via Wunschliste. Weil sonst habe ich immer ein ganz schlechtes Gewissen. Da kommen Bücher an ohne irgendeinen Kommentar und ich weiß nicht, wer es war. Ich werde dann einfach anonym sagen beim nächsten Mal. Aber sagt mir euren Namen. Und wenn ihr nicht genannt werden wollt, dann schreibt dazu anonym. Aber dann wenigstens für mich innen drin, dass ich dann Danke sagen kann, falls ihr was von der Wunschliste schickt. Okay, und damit entlasse ich euch jetzt erstmal in die heutige Folge und das Gespräch mit Roger weg und das Prinzip trotzdem. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute zu Gast den Roger Deweck. Er ist ehemaliger Zeit Chefredakteur, Generaldirektor des Schweizer Radios und Fernsehens und Mitglied des Zukunftsrats für Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Und wir wollen heute über sein Buch sprechen, Das Prinzip trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, erschienen im Edition Surkamp Verlag und dort für 17 Euro in analoger Form zu haben. Und der Verlag war so nett, mir ein Exemplar zur Verfügung zu stellen. Also herzlichen Dank dafür. Hallo Roger.
Hallo, und in digitaler Form ist es natürlich auch zu lesen.
Stimmt. Ich stelle alles in die Shownotes. In digitaler Form empfehle ich immer nicht so. Ich bin ja so ein Freund von Papier.
Und ich bin sehr, sehr gerne, weil sehr viel unterwegs, gerade derzeit auf Lesetour mit meinem Buch, mit einem E-Book-Reader unterwegs, dann habe ich gleichsam meine ganze Bibliothek im Gepäck.
Ich hatte heute erst ein Gespräch. Siehst du, so kann das sein. Der andere Autor, mit dem ich heute gesprochen habe, der hat doch ein Faible für das gedruckte Wort und nicht das digitale Wort.
Das eine tun, das andere nicht lassen.
So sieht's aus. Nichtsdestotrotz, beides ist natürlich möglich. Wie, wer und wo das Buch gelesen wird. Hauptsache, es wird gelesen. Erste Frage. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, müssen wir den Journalismus auch vor Podcasts retten?
Nein, Podcasts können sehr journalistisch sein. Sie müssen überhaupt nicht journalistisch sein. Es gibt Podcasts, da unterhalten sich Journalisten miteinander, Journalistinnen und Journalisten. Und es kann auch einfach Plauderei sein. Es kann aber auch der Versuch sein, ein Thema zu vertiefen. Die ganze Palette bietet sich in den Podcasts an. Abgesehen davon, Podcast ist in einer so schnellen Zeit ein langsames Angebot und das gefällt mir sehr. Man nimmt sich Zeit. Das heißt immer, die Leute haben keine Zeit, aber sie hören Podcasts. Sie hören richtig viel Podcasts und das straft dieses Klischee, dass die Medien immer nur schnell sein müssten, lügen.
Kann ich nur bestätigen, auch dieser Podcast lebt ja in der Regel von seiner Länge, kein Gespräch unter 60 Minuten und die Folgen selber sind meistens länger.
Weißt du, dass ich, als ich damals Chefredakteur der Zeit war, das ist eine lange Zeit her, das sind über 20 Jahre her, dass ich damals ganz lange Interviews machte mit Politikerinnen und Politikern, weil sie in der ersten Stunde gleichsam ihre Versatzstücke zum Besten boten und dann nach 2, 3 Stunden betrat man Neuland und dann wurde es richtig interessant. Mit einer großen Ausnahme, Angela Merkel, sie war damals Parteivorsitzende der CDU, hatte noch kein anderes weiteres Amt. Und die 2, 3 Stunden lang blieb sie so beherrscht, dass jede einzelne Antwort kalibriert war. Sie hat alles bis zum Letzten kalkuliert. Ich hoffe, ich bleibe nicht so in dem Podcast.
Naja, Angela Merkel hat es dann auch, glaube ich, ganz gut durchgezogen bis jetzt. Selbst ihr neues Buch ist ja sehr kalibriert, könnte man sagen.
Könnte man sagen, und wenn sie auftritt unterwegs jetzt, hat sie offenbar einem Veranstalter gesagt, sie wolle keine Moderation, denn bei der Buchvernissage, da wurde sie ja von Anne Will aufs Härteste befragt und offenbar möchte sie jetzt lieber sich selbst moderieren.
Ja, kritische Fragen erst während der Regierungszeit umgehen und dann im Nachhinein. Das ist Angela Merkel. Sehr gut.
Trotzdem
Nee,
hat sie sehr,
worauf
sehr
ich.
vieles gut getan. Also ich bin nicht einfach ein Kritiker von Angela Merkel. Ich denke gerade, dass in Sachen Gleichstellung der Geschlechter im Zusammenspiel mit ihr und Ursula von der Leyen hier beträchtliche Fortschritte gemacht worden sind in der Bundesrepublik. Oft sind es eher Konservative, die ziemliche Schritte nach vorn machen.
Ich möchte ja ungern jetzt einen Podcast machen über Angela Merkel, aber die Wahrheit ist halt leider, dass tatsächlich die Armutsquote gerade bei den Alleinerziehenden, das sind hauptsächlich Frauen, natürlich zugenommen hat. Weiterhin ist es mehrheitlich ein Problem, dass Frauen in Teilzeit sind, Frauen im Niedriglohnsektor arbeiten. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das der Fortschritt ist, den wir uns gewünscht haben. Eher nicht. Hat ja niemand was davon, der im Niedriglohnsektor arbeitet und alleinerziehend ist und an der Armutsgrenze knabbert, wenn mehr Frauen im Bundestag sitzen oder mehr Frauen im DAX-Vorstand sitzen. Davon hat ja keiner was.
Ja,
Also,
nur,
das ist ja nicht der Fortschritt, den man braucht.
da gehe ich mit dir ganz und gar einig. Nur, wer hat den größten Niedriglohnsektor Europas eingeführt? Das war ein Sozialdemokrat namens Gerhard Schröder. Und gerade dieser Tiefpunkt der Politik wurde als großer deutscher Triumph dargestellt. Ich glaube, dieser Niedriglohnsektor war auch ein Nährboden für die AfD. Überall dort, wo man den Leuten die Aussichten versperrt, wenden sie sich eher der Rechten zu. Und das war nicht unbedingt die Leistung von Angela Merkel. Was mich einfach gestört hat in der Bundesrepublik, und ich betrachte ja die Bundesrepublik als einer, der sie von innen kennt, aber doch ein Schweizer ist, war dieser Merkel-Hass. Und der war sexistisch. So wie der Hass auf Barack Obama in den Vereinigten Staaten rassistisch war, dass einer der People of Color ist, dass eine Frau so lange die Macht ausüben konnten, das haben viele, viele nicht vertragen.
Na, der Merkel-Hass, den du ansprichst, den gibt es tatsächlich. Der kommt vor allem von der AfD. Aber ich würde sagen, der kam vor allem am Ende ihrer Kanzlerschaft auf, ab 2015 fortfolgend. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das nur damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist und so lange regiert hat. Ich meine, das ist ja so das Grundproblem, warum sich dieser Hass aufstauen konnte, und da sehe ich ein bisschen auch in Verbindung zu deinem Buch, ist, dass man Angela Merkel über 16 Jahre auch medial ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst hat und auch medial sie immer lobend begleitet hat, während wir gleichzeitig ja jetzt vor Problemen stehen, die unter ihrer Regierungszeit sich angestaut haben, wie dass wir von der Substanz gelebt haben, dass nicht in die Infrastruktur investiert wurde, dass man praktisch den Stillstand verwaltet hat. Also es gab ja keine Innovation, weder in der Wirtschaft noch politisch, sondern es wurde so dahin politisiert. Und es kam nichts Neues. Und das hat sich für 16 Jahre ganz gut gemacht. Es kam dazu, dass die Ungleichheit zunahm, also vor allem die Vermögensungleichheit, und die Armut zunahm. Und wir sehen ja die Statistiken. Das sind ja jetzt nicht die Folgen von 3 Jahren Ampelkoalition, sondern das sind die Folgen von langjähriger Regierungsarbeit Angela Merkel und der Union, mit natürlich den Koalitionspartnern FDP und vor allem auch SPD, will ich gar nicht bestreiten. Nur
Aber ich weiß nicht, ob wir
mein
dieselben.
Problem dabei ist halt tatsächlich, dass ich über 16 Jahre reichlich wenig Kritik daran gesehen habe, dass man wie verrückt an der Schuldenbremse festgehalten hat, während gleichzeitig die Infrastruktur stückchenweise da niederging und nichts investiert hat. Und jetzt steht man da und fragt sich, wie konnte denn das passieren? Und da würde ich sagen, ja, der Hass auf Angela Merkel, vor allem von den Rechtsextremen der AfD, ist absolut chauvinistisch und auch verbunden mit Rassismus, vor allem bezüglich ihrer Migrationspolitik. Nichtsdestotrotz, wenn man in 16 Jahren ihrer Regierungszeit auf medialer Seite mal Kritik aufgegriffen hat, da wo es berechtigt gewesen wäre, hätte sich vielleicht dieser Hass nicht so aufgestaut. Den hätte dann vielleicht nicht die AfD so einsammeln können. Und das Problem ist jetzt, diesen Hass wieder einzufangen.
Ich weiß nicht, ob wir dieselben Medien lesen oder nicht, denn ich habe während ihrer ganzen Amtszeit immer wieder heftige Kritik an Angela Merkel gelesen. Nur in einem Punkt, da waren sich von den Rechtsextremen bis zu den Linken alle einig, praktisch niemand hat ihre Russlandpolitik kritisiert.
Das
Und
stimmt.
einschließlich der Wirtschaft, einschließlich der Sozialdemokraten, einschließlich der Linken, einschließlich der FDP, einschließlich der AfD, da war im Grunde genommen ein gesamtdeutscher Konsens und es waren mit ganz wenigen Ausnahmen fast nur ausländische Stimmen, die zum Beispiel von Anfang an gesagt haben, der Bau von Nord Stream 2, dieser Pipeline durch die Nordsee, an den Ukrainern, an den Polen vorbei, ist ein strategischer Fehler, kann nicht aufgehen. Und solche Stimmen, die wurden in der Tat querbeet durch die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche Politik und die deutsche Medienlandschaft nicht sonderlich hervorgehoben.
Das stimmt, aber auch das kommt ja jetzt langsam als Kritikpunkt mit aller Gewalt tatsächlich zurück. Was vielleicht dazu führt, dass Angela Merkel keine Moderatorinnen haben möchte, die ihr auch dazu kritische Fragen stellen.
Mag sein. Und es ist ja das Bestreben einer jeden Politikerin, eines jeden Politikers, die Geschichte, das Geschichtsbild möglichst so zu zeichnen, wie sie es haben möchten. Und hier geht sie konsequent ihren Weg weiter. Ich würde denken, wie bei fast jeder Politikerin, jedem Politiker, wo oft auch bei starken Menschen das Beste und das Schlechteste so dicht beieinander sind, da wird sich nach und nach ein sehr differenziertes Bild dieser Kanzlerin darstellen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Deutschland heute hat, die hat sie in der Tat mit verursacht, aber wir entfernen uns vielleicht vom Thema deines Podcasts, aber warum nicht? Meine, es war.
Ich kann ja nicht unwidersprochen.
Es
Ich habe
war,
ja zu
also
bestimmten
das
Sachen auch
für
eine
mich,
Meinung.
was war für mich der.
Ich wollte eigentlich auf
Der
Folgendes.
darf ich vielleicht noch ganz kurz führen? Was war für mich das davon? Also erstens, und wir haben das kurz angesprochen, man schafft den größten Niedriglohnsektor Europas. Zum Zweiten, man verfolgt, und das seit Gerhard Schröder, eine Tieflohnpolitik in der Bundesrepublik. Und die Unterschiede zwischen dem Niedriglohnsektor und dem normalen Sektor sind nicht immer so groß, was ungeheure Ressentiments schafft, gerade bei denen, die bei den Tieflöhnen sind und noch nicht ganz im Niedriglohnsektor. Und das war ein elementarer Fehler, weil wenn man denkt, dass man in einem Land, in einem Technologieland, in einem Land des Know-hows wie der Bundesrepublik mit tiefen Löhnen wettbewerbsfähig bleiben kann, wo 95% der restlichen Welt wesentlich tiefere Löhne hat, ist es einfach nicht nachhaltig. Kam hinzu, dass man sich im Grunde genommen es sehr bequem eingerichtet hat. Die Energie wollte man kostengünstig aus Russland beziehen. Den Export wollte man gewinnmaximierend nach China forcieren. Und die notwendigen Ausgaben für die Sicherheit der Bundesrepublik, die hat man weitestgehend den Vereinigten Staaten von Amerika überlassen, überbürdet. Und die Kumulation all dieser Fehler führt jetzt die Bundesrepublik in die Klemme. Aber gleichzeitig sage ich als Schweizer, man soll dieses Land nie unterschätzen. Es wird Wege aus seiner Krise finden.
Warte mal kurz, ich muss mal zu meinem Bücherschrank. Man muss nur wissen, wo das richtige Buch steht, beziehungsweise wer es geschrieben hat.
Und
An
ich
der
war
Stelle.
sehr beeindruckt, dass du sofort das Buch findest, das du suchst.
Ich habe ungefähr im Kopf, wo meine Bücher stehen, die wirklich wichtig sind. An der Stelle, das, was Gerhard Schröder gemacht hat und was dann so eine Art Erfolgsprojekt wurde, der 2000er bis jetzt 2020 und das alles dann mit der Corona-Krise und dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dann tatsächlich gescheitert ist, ist ja im Kern das Ergebnis davon, dass Deutschland eine Art Geschichte als Exportweltmeister hat. Also
Es ist
niedrige
ein
Löhne.
brillantes Buch. Ich kenne es natürlich auch. Und es ist, darüber darf ich mich nur geehrt fühlen, im selben Verlag erschienen wie mein Buch, Das Prinzip trotzdem. Und diese Kritik, die hier dargestellt wird, die ist absolut glänzend.
Korrekt. Also nochmal gerne Jan Ottmar Hesse lesen, beziehungsweise ich stelle das Gespräch mit ihm in die Shownotes. Die Geschichte, wie Deutschland zum Exportweltmeister wurde, ist hier sehr gut aufgearbeitet, auch über fast 2 Jahrhunderte. Und
Nur
alle
schon
Punkte.
die Idee, Exportweltmeister zu sein, immer nur zu exportieren und Überschüsse zu haben. Die Überschüsse sind ja nichts anderes als die Defizite der anderen. Und wenn man immer nur Überschüsse hat, darf man nicht erwarten, dass diejenigen, die immer nur Defizite haben, je hier die Lücke werden schließen können.
So sieht's aus. Und das sehen wir jetzt auch ganz gut. Das Interessante ist ja eigentlich, ich habe vor kurzem erst mit Achim Truger gesprochen über die aktuellen Bericht der Sachverständigen des Wirtschaftsrates über die Lage der Wirtschaft in Deutschland. Und also da wurde auch nochmal ganz klar, dass 60% des BIPs, das in Deutschland erwirtschaftet wird, ja durch Binnenkonsum erwirtschaftet wird. Also selbst nur 40, also nicht die Mehrheit des BIPs, das in Deutschland tatsächlich entsteht, kommt von der also von Binnenkonsum und nur 40% tatsächlich davon, dass wir exportieren bzw. Handel treiben mit anderen Ländern. Also auch eher so eine Minderheit an Konsum ist das, was hier die Wirtschaft auch mit füttert. Und es ist ganz interessant, dass wir jetzt Bundestagswahlen haben. Ich bin ein bisschen schockiert über die Antworten, die vor allem von der demnächst Kanzlerpartei Union kommt. Da geht es eher so in die Richtung Marktliberali Radikalität. Also mehr Investitionen durch den Staat in die Börse, noch mehr arbeiten, obwohl die Produktivität ja ziemlich hoch ist dafür, was wir arbeiten. Und ja, einfach mal den Sozialstaat kürzen. Wer Hunger hat, geht schon arbeiten. Also es ist alles ein bisschen sozialdarwinistisch schon fast angehaucht. Und das macht mir ein bisschen Angst und lässt mich ratlos zurück, wo denn wir hier hingehen. Während gleichzeitig die FDP eine Art libertären Weg jetzt einschlägt in Deutschland, das mir auch mehr oder minder Angst macht. Also der Liberalismus stirbt gerade, ja. Christian Lindner beerdigt ihn. Ich weiß nicht, wie der Schweizer das sieht. Also mehr Milei und mehr Musk, brauchen wir das wirklich in Europa?
Also der Wirtschaftsliberalismus stößt ja derzeit an seine Grenzen. Er hat die vergangenen 4 Jahrzehnte ganz stark geprägt, in den USA enorm geprägt, in Ländern der sozialen Marktwirtschaft doch etwas weniger. Aber was waren seine Grundlagen? Erstens Freihandel, das war die Illusion der frühen Globalisierer. Endlich haben wir einen Markt, den Weltmarkt, der sich dem Zugriff der Staaten, der sich dem Zugriff der Politik entzieht. Und das Ergebnis ist der politisierteste Weltmarkt, den wir haben, mit dem Kräftemessen zwischen den USA und China, mit den Sanktionen gegen Russland. Diese Säule des Wirtschaftsliberalismus trägt also nicht mehr. Die zweite Säule war Eigentum, Eigentum, Eigentum. Und wir sehen, dass in der digitalen Gesellschaft und digitalen Wirtschaft das Eigentum nicht mehr viel zählt. Die KI-Unternehmen eignen sich im Grunde genommen die intellektuelle Arbeit auch der Journalistinnen und Journalisten kostenlos an. Die dritte Säule, das war Leistung, und wir betreten eine Ära, in der die Leute reich werden, vor allem durch Erbschaft und weniger durch Leistung. Und das vierte, wir beobachten, wie zusehends große Unternehmen nicht nur aus der Finanz letztlich eine Staatsgarantie haben, was auch dem Wirtschaftsliberalismus völlig entspricht. Ganz abgesehen davon, dass in Zeiten des Kriegs, in Zeiten des ökologischen Umbaus die fünfte Säule des Wirtschaftsliberalismus, nämlich Steuersenkungen, 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 die Entlastung des Kapitals, die Verringerung sämtlicher Steuern auf Kapital und Kapitalerträge und die Belastung tendenziell der Arbeit, dass das auch je länger, desto schlechter aufgeht. Insofern hat der Liberalismus viele Hausaufgaben zu erledigen. Was mich aber ebenso sehr stört, dass diejenigen, die Alternativen zum Liberalismus anbieten oder jedenfalls suchen, nicht wahnsinnig konzeptuell vorgehen, heute auch.
Es hat so ein bisschen was von, also es sind ja die alten Worte. Es ist ja das alte Konzept des 19. und 20. Jahrhunderts, mit dem ich mich als Politikwissenschaftlerin auch noch in dieser Welt der Polykrise bewege. Also wenn ich Liberalismus sage, verstehe ich darunter ein bestimmtes Ideal an Politik, und was man da als Vertreter dieser politischen Idee auch möchte. Gleichzeitig ist die FDP als Erbin sozusagen des Liberalismus des 19. Jahrhunderts in Deutschland ja im Kern, wenn man Christian Lindner jetzt im Bundestag zugehört hat, bei weitem nicht mehr das, was sie im 19. oder 20. Jahrhundert war, sondern es hat so einen Hauch von Populismus, libertären Ideen und Ideologien, die mit der Realität aber überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also vor 2 Tagen im Bundestag hat er gefordert, wir bräuchten so einen Bitcoin-Fonds. Und da frage ich mich, also was hat das noch mit realer Politik zu tun? Auch in irgendeiner Art und Weise wirtschaftsliberaler Politik, weil es ist ja ein Konkurrenzprodukt gegen ein funktionierendes staatliches Finanzsystem. Also es ist für mich, also mir fehlen auch die Worte, um zu beschreiben, was die FDP eigentlich aktuell ist.
Ich teile deine Sicht, deine aus meiner Sicht etwas beschönigende Sicht auf den deutschen Liberalismus des 19. und 20. Jahrhunderts nur bedingt, weil es war ja weitgehend auch ein Nationalliberalismus mit allen Abirrungen, die wir damals nicht erlebt haben, aber die man hat beobachten können und die ganz stark auch die deutsche Geschichte, übrigens auch die österreichische Geschichte geprägt haben. In meinem Land war das ein bisschen anders, in der Schweiz. Der Liberalismus war die staatsgründende Partei. 1848, da entsteht die moderne Schweiz als Bundesstaat, gegründet durch die Bank von Liberalen. Und eine europäische Elite von verfolgten Liberalen flüchtet in die Schweiz, gründet die berühmte Eidgenössische Technische Hochschule ETH, gründet die Universität Zürich und Bern, gründet beispielsweise den größten Schweizer Konzern Nestlé, das ist der Frankfurter Apotheker Heinrich Nestlé, gründet weite Teile der deutschen Wirtschaft. Der erste Theoretiker der direkten Demokratie in der Schweiz, das ist der Nassauer Pfarrer Ludwig Snell. Da hat also mein Land dem Liberalismus, der damals völlig anders gelagert war als heute, sehr vieles zu verdanken. Aber was haben diese frühen Liberalen getan in der Eidgenossenschaft? Damals die Infrastrukturen errichtet, die man brauchte. Die Schulen, die Straßen, die Tunnels, die Post, all das, was es nicht gab. Und zu Beginn des völligen Durchbruchs des industriellen Zeitalters nötig war. Und nach so vielen wirtschaftsliberalen Jahrzehnten, die wir jetzt erlebt haben, ist so etwas wie eine Verirrung entstanden. Wenn ich dir vorher sagte, oft waren es Konservative, die fortschrittliche Schritte gemacht haben, dann darf man bei Bismarck anfangen. Er war der Erste, der die Sozialversicherungen einführte in der Bundesrepublik, nicht aus Idealismus, sondern um die Linke im Zaum zu halten. Und es war nun wirklich nicht die Avantgarde des Proletariats, sondern Ludwig Erhard, CDU, sehr konservativer Liberaler, der die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat. Und wenn heute Liberale sagen, wir brauchen Infrastrukturen, wir möchten ein Stück weit die Gesellschaft auch gestalten, wie das frühere Liberal-Konservative gemacht haben, dann heißt es sofort, ja, die sind links, die sind etatistisch. Und das ist, glaube ich, eine Abirrung. Ich habe, obwohl ich keiner selbst bin, großen Respekt vor Konservativen, die konservativ bleiben. Ich meine, es war der Nationalist Charles de Gaulle, der die Kolonie Algerien in die Unabhängigkeit entlässt, was die französische Linke nicht geschaffen hatte. Es war der israelische Falke Menachem Begin, der damals den Dialog mit den Palästinensern anfing. Es war der republikanische Präsident Richard Nixon, der den Vietnamkrieg beendete, der ja eingeleitet worden war vom demokratischen Präsidenten John F. Kennedy. Und solcher Beispiele gibt es in der Geschichte immer wieder. Oft machen die Leute das Gegenteil dessen, wofür sie gewählt worden sind. Vielleicht ist das eine Aussicht für die Bundesrepublik nach der Bundestagswahl.
Ja, der Optimismus fehlt mir hier ein bisschen. Ich meine,
Er war bei mir auch ein bisschen selbstironisch.
wir kommen ein bisschen von deinem Buch ab, aber ich möchte auf die paar Sachen, die du da gesagt hast, nochmal eingehen. Ich meine, ja, Charles de Gaulle hat Algerien sozusagen dann Kolonialismus entlassen. Nur davor war natürlich ein sehr, sehr blutiger Algerienkrieg. Ja, also
Geführt
es war
durch
ein.
einen, der geführt im Wesentlichen, nein, nicht im Wesentlichen, aber einer der maßgeblich Beteiligten an diesem Krieg in Algerien war der spätere linke Präsident François Mitterrand, der damals Innenminister war und die furchtbarste Repression in Algerien verantwortet hat.
Ja, stimmt, aber einer der Gründe war, Frankreich konnte diesen Krieg nicht mehr durchführen. Deswegen hat Charles de Gaulle aufgrund der Tatsache, dass.
Er war ein Held des Rückzugs, ja?
Ja, und dann ist da noch die Tatsache, dass Nixon an
Auch ein
einer.
Held des Rückzugs sein musste.
Ja,
Aber er
aber
hat
auf,
gleichzeitig auch
an,
zum
während
Beispiel.
eines anderen Wahlkampfes eine Friedensverhandlung hinter verschlossenen Türen torpediert hat. Er hat sich selber zum Landesverräter gemacht und hat damit die Wahlen gewonnen. Und es hat weitere Millionen Tote gegeben auf beiden Seiten, bis Nixon dann selber den Krieg beendet hat. Insofern sind das immer zwei Seiten einer Medaille. Also wir dürfen auch nicht vergessen, nur weil dann später die Einsicht kam, im Vorfeld, vor allem bei Nixon, war die Idee der eigenen Macht, des eigenen Machterhalts erstmal das Allerwichtigste. Also Egoismus war vor allem bei Nixon das Allerwichtigste.
Das ist bei praktisch jeder Politikerin und jedem Politiker ein ganz starker Zug. Gleichzeitig verbunden oft auch und jedenfalls bei Politikern nicht unbedingt des Liberalismus, aber der Liberalität mit einer staatspolitischen Verantwortung. Für mich hat Helmut Schmidt den schönsten Politikbegriff geprägt, nämlich pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken. Und das wünschte man sich auch heute.
So sieht's aus. Kommen wir mal zu deinem Buch, bevor wir gar nicht mehr darüber sprechen. Ich kann mir schon vorstellen, wir könnten sicherlich über verschiedene Themen super streiten. Der Titel ist ja, warum wir Journalismus vor den Medien retten müssen. Also, warum müssen wir den Journalismus denn vor den Medien retten? Ist das nicht ein und dasselbe?
Nein, der Journalismus ist an sich nüchtern, sachlich. Der Medienbetrieb wird zusehends emotional. Und der Journalismus, der hält Distanz zu den Mächtigen, aber auch zu seinem Publikum. Er kann auch mal wieder den Strom schwimmen, wohingegen der Medienbetrieb sich immer stärker anbiedert, im Grunde genommen nachfragehörig ist und nichts wagt, was die Nachfrage stören oder schädigen könnte. Und der Journalismus interessiert sich zunächst einmal für die Fakten. Und im Medienbetrieb herrscht eine furchtbare Meinungsinflation. Das sind schon divergierende Entwicklungen.
Was meinst du denn mit zu emotional? Wann und wo kam die Überemotionalität denn in den Journalismus?
Ich glaube, mit dem Klickdenken. Da will man letztlich, um Klicks zu erzielen, die Emotionen bewirtschaften. Das hat der Boulevard immer getan. Aber ein Stück weit streut das Boulevardprinzip auch in Qualitätsmedien aus, die im Grunde genommen alles daran setzen, etwas reißerischer zu werden, etwas spektakulärer zu werden, etwas künstlich die Spannung hochzuhalten, auch dort, wo es im Grunde genommen gar keine Spannung gibt. Und diese Entwicklung, die scheint mir. Ich kritisiere sie nicht aus Nostalgie, sondern sie scheint mir selbstzerstörerisch. Denn wenn wir einen immer stärker hypernervösen Medienbetrieb haben, in ohnehin nervösen Zeiten, dann wendet sich ein Teil des Publikums still und leise von diesem Medienbetrieb ab. Die Zahl der Nachrichtenvermeiderinnen und Nachrichtenvermeider, die steigt ja rapide. Und ich glaube nicht, dass sich die Medien einen Dienst erweisen, indem sie kurzfristig Klick maximieren wollen, sondern die gescheitere, kurzfristig weniger einträgliche Strategie wäre, die Leserinnen und Leser, die Nutzerinnen und Nutzer, die Hörerinnen und Hörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer langfristig an sich zu binden.
Jetzt sprichst du natürlich hier mit einer Podcasterin, die einen überemotionalen Podcast gestartet hat, um ehrlich zu sein. Also meine ersten Folgen sind ja jetzt schon eine Weile her, aber die haben sich halt auch eher so in einer Art Rant-Format dargestellt. Also ich habe Monologe gehalten und meine Emotionalität halt rausgelassen, versucht, mich an die Fakten zu halten, aber nichtsdestotrotz, die Emotionalität musste halt raus. Und was ich auch beobachten kann, nicht nur, dass man Nachrichtenvermeider zunehmend hat, aber es gibt auch das Publikum, das in noch hyper emotionalisiertere Formate flüchtet. Also nehmen wir zum Beispiel News. Sehr gutes Beispiel dafür, dass wirklich Meinung und Aggressivität, Emotionalität in Form von fast Fox News, Tucker Carlson Berichterstattung da sich darstellt. Also ist das eine Auswirkung dieser Krise des Journalismus oder brauchen wir nicht vielleicht auch mehr Emotionalität im Journalismus?
News hat mit Journalismus nur noch bedingt etwas zu tun. Im Wesentlichen ist es aus meiner Sicht Propaganda im Gewande des Journalismus, wie das auch bei weiten Teilen von Fox News der Fall ist. Und da haben sich oft genug die Fakten der in der Redaktion herrschenden Meinung zu beugen. Jedes Medium hat seine Tendenz, du hast deine Tendenz, ich habe meine Tendenz. Das ist völlig in Ordnung, aber wenn das dann hyperpolitisch wird, dann zählen die Meinungen mehr als die Fakten, beziehungsweise die Fakten werden nur noch so geordnet, dass die Meinung stimmt und dann leiden die Fakten und leiden die Faktizität. Wo ich der Meinung bin, gerade in einer tendenziell postfaktischen Gesellschaft der Journalismus sich immer stärker wieder auf die Fakten besinnen solle, die Kraft des Faktischen behaupten sollte, ja, die Macht des Faktischen. Und diese Fakten, die sind ja meistens nicht schwarz oder weiß, sondern ziemlich grau. Und sie, diese Grautöne hervorzuheben, wie in einem Stich, in einem alten Stich, Das ist für mich vielleicht etwas weniger spektakulär, aber viel ergiebiger als der Schwarz-Weiß-Medienbetrieb.
Fakten ist ein sehr gutes Stichwort. Ich hatte vor kurzem erst im privaten Umfeld eine Erfahrung. Da habe ich mit jemandem gesprochen, der denkt, dass die Pyramiden von Aliens gebaut wurden. Und er meint das ernst. Und ich denke mir,
Was
was?
bringt ihn dazu?
Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, es rauszufinden. Also die Person meinte, dass, also, dass sowas halt nicht gebaut worden sein kann von Menschen vor 5000 Jahren und dass vor allem die Pyramiden in Gizeh ja auf einer Linie seien und das sei ja so seltsam und ich habe es faktisch nicht verstanden, weil ich ja Geschichte studiert habe und mich auch mit der Geschichte des alten Ägyptens viel beschäftigt habe, weil ich davon super fasziniert war. Und ich genau weiß, dass das nicht von Aliens gebaut wurde. Und ich zum Beispiel wurde auch sehr emotional und frustriert, als ich versucht habe, mit ihm darüber zu reden, dass was er da denkt, einfach falsch ist, faktisch falsch. Und ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass das nicht stimmte. Also, du als Journalist hattest du auch schon Phasen in deinem Leben, wo du wusstest, dass die Fakten eindeutig sind, aber Menschen haben dir trotzdem nicht geglaubt und das hat zu Frustration geführt. Kann es sein, dass wir aktuell im Medienbetrieb auch sehr viele frustrierte Journalisten haben, die einfach nur noch denken, ach, lasst mich doch in Ruhe?
So, wenn es um die Pyramiden geht und wer sie errichtet hat, dann ist das Festhalten an absurden alternativen Fakten nur halb so schlimm. Das Phänomen ist schlimm, aber die Folgen sind überschaubar. Wenn es um Politik geht, wenn es um wirtschaftliche Entwicklungen geht und dort ist das Ignorieren von Fakten, führt automatisch in die Krise. Wer sich an den Fakten vorbei mogelt, vorbei politisiert, der kommt unweigerlich in eine Krise hinein. Der Science-Fiction-Autor Philip K. Dick hat einmal gesagt, Realität ist das, was bleibt, selbst wenn man nicht mehr dran glaubt. Und von dieser Realität wird man eingeholt. Das krasseste Beispiel in der Politik, das sind ja meistens diese lateinamerikanischen Populisten, beispielsweise jetzt in Venezuela, die das praktisch reichste Land des Kontinents ruiniert haben, weil sie schlicht das Faktum, dass der Staat auf die Dauer nicht ungeheuer viel mehr Geld ausgeben kann, als er einnimmt, ignoriert haben. Und jetzt liegt Venezuela da nieder. Das ist jetzt kein Plädoyer dafür, keine Schulden zu machen, denn um Investitionen zu finanzieren, muss man Schulden machen. Das machen alle Unternehmen und das sollten auch Staaten machen. Aber es gibt auch Fakten, die man letztlich beachten sollte. Und solche Fakten, solche Erfahrungstatsachen, solche wissenschaftlich immer wieder belegten oder jedenfalls bis auf weiteres belegten Fakten und Erfahrungstatsachen zu ignorieren, das rächt sich massiv. Und Anton Jäger, der belgische Zeithistoriker, hat ja ein Buch geschrieben, Hyperpolitik. Das hast du offensichtlich auch in deiner Bibliothek, findest es aber nicht ganz so schnell wie das frühere. Entschuldigung, ich ziehe das zurück. Und er kritisiert ja auch eine Entwicklung, wo es zunächst einmal so etwas wie eine geordnete Politik gab mit Parteien, mit Kirchen, mit Gewerkschaften, sehr strukturiert, sehr institutionalisiert. Und dann im Zuge des Ultraliberalismus war das die Postpolitik, wie er sie nennt, weil dann die Wirtschaft im Grunde genommen das Sagen hatte, it's the economy stupid und nicht it's the democracy stupid, it's the society stupid, it's the ecology stupid. Und das mündet dann in eine Art Hyperpolitik, wie er sie heute nennt, wo sich alle massiv erregen, aber oft ziemlich folgenlos. Und ich verkürze auf völlig unzulässige Weise seine detaillierte Analyse. Aber in diese Richtung geht manchmal die Politik. Und wenn dann die Medien auch noch Hyperjournalismus machen, dann wird's gefährlich.
Bevor ich da nochmal drauf eingehe, ich finde das halt interessant, wenn mir im privaten Raum solche Verschwörungstheorien vorkommen. Im Kleinen und vielleicht denkt man sich, ach, das ist doch nur diese Verschwörungstheorie um die Pyramiden rum. Davon gibt es ja auch bei YouTube jede Menge Videos und auch bei TikTok und auf allen sozialen Medien. Und für mich, die sich jetzt schon länger im Raum der sozialen Medien bewegt, ist das halt so ein Subgenre, das gefährlich werden kann? Weil wenn man da erstmal in diese Verschwörung einsteigt, dann kommen die nächsten Verschwörungstheorien-Videos,
Die relevanter sind.
die relevanter sind. Und du hast es ja gerade gesagt, man kann sich dann sozusagen eine Realität schaffen, weil man an die reale Welt nicht mehr glaubt. Ja? Also man denkt, alles ist irgendwie eine Lüge. Ja? Alles ist irgendwie eine riesige Verschwörung. Und vor allem für jüngere Personen eines bestimmten Geschlechts, sagen wir ja junge Männer vor allem, sind dafür sehr anfällig. Und das sehen wir auch
Gleichzeitig.
zunehmend bei den Wahlen in der westlichen Welt, dass junge Männer sich eher so in die Richtung konservativ, autoritär bewegen, während junge Frauen eher sich noch in liberaleren also liberaler werden, was die politische Überzeugung angeht. Und gerade in Ostdeutschland, wo wir gerade Landtagswahlen hatten dieses Jahr, zeigt sich, junge Männer sind sehr anfällig für diese ganzen Verschwörungstheorien, Rechtspopulismus. Und deswegen springe ich auf solche Aussagen immer sofort an und die machen mich hellhörig, weil das kann gefährlich werden.
Da
Auch
teile ich dich.
wenn es in dem Zusammenhang jetzt irgendwie lustig klang oder so, aber es ist absolut nicht
Nein,
lustig.
da teile ich deine Meinung. Ich sagte, es ist irrelevant in Sachen Pyramiden, aber das Phänomen ist nicht irrelevant, weil es Tür und Tor öffnet für andere Verschwörungstheorien, jedenfalls für ein faktenfernes Beobachten des Lebens und der Wirklichkeit. Ich finde es außerordentlich und im Gespräch mit dir kommt mir zum ersten Mal auch der Gedanke, dieser Gender Gap zwischen Frauen, die tendenziell sozialer, ökologischer denken, und Männern, die oft ziemlich rechts sind. Am krassesten ist es ja in Österreich. Da hat die sogenannte Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, von Herbert Kickl und früher von Haider doppelt so viele Wähler wie Wählerinnen.
Nee, stimmt nicht. Bei der letzten Nationalratswahl haben tatsächlich fast genauso viele Frauen wie Männer die FPÖ gewählt. Und
Dann
zwar
bin ich
29.
eine Wahl, dann bin ich eine Wahl im Verzug. Ich hatte die vorherige da.
Ja, das stimmte es tatsächlich noch. Aber jetzt, als die FPÖ jetzt auf 28,29% kam bei diesen Nationalratswahlen in diesem Jahr, war es tatsächlich wieder pari pari.
Hast du eine Erklärung dafür? Und danke, dass du mich auf dieses Faktum behaftest.
Ich habe also schwierig zu erklären. Die FPÖ hat ja jetzt nicht den charmantesten Vorsitzenden mit Herbert Kickl. Vielleicht ist seine Art eines technokratischen, bürokratischen Vorsitzenden von einer Ausstrahlung eines Beamten, würde ich schon fast sagen. Vielleicht macht das Frauen weniger Angst. Auf der
Wobei
einen
er
Seite. Ja,
furchterregende Reden hielt.
Ja, klar. Aber seine Ausstrahlung ist halt nicht so. Also ich auf dieser Ebene Emotionalität würde ich es auf der einen Seite erklären. Auf der anderen Seite habe ich mich auch mit Österreichern so unterhalten, beziehungsweise Leute, die in Österreich beruflich tätig sind. Und die FPÖ hat etwas, was viele andere rechtsextreme Parteien in Europa jetzt noch nicht so nach vorne stellen. Und zwar so ein nationalsoziales Programm. Also sie sagen auch, wir sind für gleiche Bezahlung bei gleicher Leistung von Männern und Frauen. Wir wollen, dass ÖsterreicherInnen vom Sozialstaat profitieren, aber natürlich nur ÖsterreicherInnen, also keine Fremden sozusagen. Sie haben da eindeutig einen rassistischen Drall. Aber sie haben ein soziales Programm auf nationaler Ebene. Also sie sind da schon nationalsozial.
Das ist interessant.
Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in Österreich das sehr gut ankommt,
Ja.
weil Österreich selber aktuell auch eine große Wirtschaftskrise hat und vor allem Frauen mit niedrigerem Einkommen auch in Österreich das sicherlich verunsichert. Und wenn Herbert Kickl sagt, na okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Österreicher und die Österreicherinnen, also Österreich zuerst, dass das durchaus Anklang gefunden hat, auch bei den Frauen.
Tendenziell in ganz Europa wählen mehr Männerrechte Parteien als Frauen. Ich habe
Interessant ist
das.
aber auch, dass in Europa die rechten Parteien weibliche Vorsitzende haben und Führerinnen
Nicht
sozusagen.
wenige haben das inzwischen. Nicht nur der starke Mann, sondern die starke Frau. Ich frage mich, ob nicht noch ein anderes Phänomen mitspielt, nicht nur der Verlust der Vorherrschaft des Mannes über die Frau, der so viele Männer sozusagen dann in Ressentiments treibt, weil sie ein Gefühl des Machtverlusts haben,
Ich
obwohl
glaube
es eine
nicht nur, dass es der Machtverlust ist, sondern das Selbstwertgefühl.
oder das Selbstwertgefühl ist noch
Weil
präziser
wir ja
formuliert.
weiterhin diese gesellschaftliche Idee haben, der Mann bringt das Geld nach Hause und ist der Brötchenverdiener und die Frau kümmert sich um Familie und Kind und Haus. Und das ist aber nicht mehr Realität, aufgrund
Aber
der
es kommt
Tatsache,
für
dass es
mich noch
wirtschaftlich für
ein
die meisten nicht mehr möglich ist.
Kommt für mich noch ein weiterer Aspekt hinzu. Das Lesen. Trägerinnen der Lesekultur sind die Frauen in der Belletristik sowieso. Und bei den Männern gibt es ja drei Leseknicks. Wenn sie als Jungs anfangen zu gamen und sehr, sehr viel Zeit digital verbringen, dann lesen sie weniger. Der zweite Leseknick folgt, wenn sie anfangen, richtig da vergiftet manchmal Sport zu machen. Fußball, was auch immer. Und der dritte Leseknick erfolgt, wenn sie in den Beruf einsteigen, dann lesen sie fast nur noch funktionale Literatur und nicht mehr Belletristik. Frauen bleiben der Belletristik treu und Romane, das ist das Betreten einer anderen Welt, das Entdecken völlig anderer Denkweisen, Perspektiven. Es ist gleichsam fast schon eine Schule der Empathie, Romane zu lesen. Und dass die Frauen, die das sehr viel konsequenter tun, ein Teil der Frauen, der das konsequenter tut, hier möglicherweise sehr viel ausgeglichener, sehr viel ja, auf die Welt einen ganz anderen Blick betrachtet als Männer, das mag auch ein Stück weit, das ist einer von vielen Faktoren, es gibt natürlich noch ganz andere, der dazu beitragen mag.
Frauen sind einfach vielleicht sozialer,
Sie sind sozialer,
empathischer.
allerdings, wenn sie an der Macht sind, dann nicht unbedingt mehr.
Ja, das hatten wir ja schon festgestellt.
Haben wir festgestellt.
Da gelten, ich verfolge auf TikTok und bei YouTube so einen Kanal, der beschäftigt sich sehr viel intensiv immer mit historischen Ereignissen,
Wie heißt
sowohl.
der?
Jetzt habe ich ihn natürlich nicht vorhanden. Warte mal kurz, ich suche ihn schnell raus. Es ist ein englisches Format, der beschäftigt sich auch immer mit aktuellen Themen und geht dann auf die historischen Ursachen ein. Lädt, 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 lädt. Ich stelle den gerne für meine Hörer in die Shownotes, wenn ich ihn jetzt auf Anhieb finde. Ja. History of Everything, also die
Das ist schon
Geschichte
mal ein
von allem.
schöner Titel.
Ja, es ist ein sehr schöner Titel. Und der macht aber auch TikToks. Mit seiner Frau hat er einen Podcast. Die reden auch über Geschichte und alle möglichen Sachen. Und der hat zum Beispiel analysiert auch, dass es natürlich weibliche Anführerinnen auch in der Geschichte gab. Aber die aufgrund der Tatsache, dass es für Frauen also besonders schwierig war, sich durchzusetzen, dass die Frauen als Königinnen oder als Kaiserinnen, wenn sie dann das Sagen hatten, doppelt so brutal, doppelt so rücksichtslos und dann auch doppelt so effektiv waren wie ihre männlichen Kollegen zu der Zeit, weil sie es sein mussten, sonst hätten sie sich nicht durchsetzen können, auch gegen ihre männlichen Untertanen.
Also ob es jetzt doppelt so viel war, weiß ich nicht, denn es
Das ist nur seine These.
gab genug brutale Männer und wahrscheinlich waren die
Bloody Mary.
allerbrutalsten die Bloody Mary. Ja. Aber
ja,
das
aber.
werden wir heute hier nicht eruieren.
Nein, das stimmt, aber es ist ein Fünkchen Wahrheit, glaube ich, auch für die Jetztzeit da, also dass Frauen sich auch in die Gegebenheiten der demokratischen Parteien anpassen, was ihre männlichen Kollegen angeht und dann bestimmte emotionale Voraussetzungen auch gerne mal hinter sich lassen, beziehungsweise Empathie auch gerne hinter sich lassen, wenn es zum Wohle der eigenen Karriere ist. Wir haben ja darüber gesprochen. Politikerinnen unterscheiden sich nicht zwangsweise viel von Politikherren. Du hast den Hyperjournalismus angesprochen. Das fand ich ganz interessant, wie du Anton Jäger halt hier erwähnt hast. Ich würde dann meinen Hörerinnen und Hörern absolut empfehlen, das Buch von Anton zu lesen, aber vor allem auch deins. Im Kern analysierst du ja, dass Journalismus sich in einer Krise befindet in deinem Buch. Vielleicht kannst du mal darauf eingehen, welche Krisen das sind. Was ich auch oft jetzt in der Vergangenheit festgestellt habe, ist, dass vielleicht im Journalismus gewisse Diversität fehlt in verschiedenen Aspekten.
Wenn du mich nach den Krisen fragst, dann werde ich zur Diversität gelangen, aber ich fange mit der Medienwirtschaftskrise an. Die ökonomische Grundlage eines beträchtlichen Teils des Journalismus ist weggefallen. Einst waren es die Kleinanzeigen, die das finanzielle Rückgrat waren, gerade von regionalen und Lokalmedien. Die sind abgewandert längst zu Online-Märkten. Und die Werbung, und die hat sich verlagert in Suchmaschinen, soziale Medien, wo sie ihr Publikum sehr viel zielsicherer erreicht als bei Massenmedien. Das heißt, der Journalismus muss sich heute selbst finanzieren, weitgehend. Nicht mehr zu zwei Drittel oder zu drei Vierteln sogar finanziert durch Werbung. Mit anderen Worten, müsste er substanzieller werden. Denn es verkauft sich nur das, was Substanz hat. Das Gegenteil ist vielerorts geschehen. Die Redaktionen wurden nicht etwa ausgebaut, sondern abgebaut. Das ist ein erster Teufelskreis. Der zweite Teufelskreis sehe ich im Wechselspiel mit den sozialen Medien. Der Journalismus hat sein Monopol als Vermittler von Informationen, als Gatekeeper, wie man im Jargon sagt, verloren. Man kann heute Informationen auch über die sozialen Medien vermitteln, transportieren. Und statt dass der Journalismus hier sich zusehends absetzt von den sozialen Medien, beobachte ich, wie weite Teile der journalistischen Landschaft sich den sozialen Medien angleichen, ihre Mechanismen übernehmen, ihre Grundmuster, ja sogar ihre Messgrößen übernehmen und die sozialen Medien als Original sind stärker als der Journalismus als Kopie der sozialen Medien. Hier ist eine zweite Fehlentwicklung. Und die dritte Fehlentwicklung ist natürlich die, dass wenn der Journalismus zu schwächen beginnt, er dann erst recht bedrängt wird. Er wird bedrängt von der Politik. Man beobachtet, dass in den allermeisten Ländern die Medienfreiheit nicht etwa ausgebaut wird, sondern tendenziell und schleichend eingeschränkt wird, auch in westlichen Demokratien. Und das aktuelle Beispiel jetzt von Donald Trump, der gegen eine Regionalzeitung in Des Moines prozessiert, um sie einzuschüchtern, spricht regelrecht Bände. Das heißt, der Journalismus ist gerade auch politisch unter Druck geraten und am heftigsten natürlich die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser. Und das kann sie immer wieder und die Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten, verunsichern. Diversität, das ist für mich der vierte Punkt. Sie hat zugenommen, aber es bleibt gerade auch in Führungsaufgaben eine krasse Untervertretung der Frauen, eine Untervertretung der People of Color. Und das ist auch eine große Schwäche des Journalismus. Ja.
Wie schätzt du das ein, was die Vertretung von sozioökonomischer Diversität angeht? Kommen genug Journalisten aus Arbeiterfamilien noch in den Medienhäusern an?
Ich bin da auf keine absolut verlässliche Studie in dieser Hinsicht gestoßen. Ich sehe eine gewisse Korrekturbewegung, dass das, was über die letzten 2, 3 Jahrzehnte galt, nämlich man wollte fast nur Akademikerinnen und Akademiker. Und wer akademisch gebildet ist, kommt meistens in unseren Ländern aus eher privilegierten Schichten, jedenfalls nicht aus schwer benachteiligten Schichten. Da ist eine soziale Kluft nach wie vor ganz stark vorhanden, dass das langsam korrigiert wird. Und also ich für mich selbst war das nie ein Kriterium, ob einer studiert hatte oder nicht. Es gibt eine ganze Gattung von Journalistinnen und Journalisten, die deshalb so gut sind, weil sie es nie auf der Schulbank ausgehalten haben.
Es hat sie sozusagen nach draußen getrieben, da wo es brodelt und stinkt und da wo es wichtig ist.
Ja, und wie wichtig Diversität ist, auch soziale Diversität, da gehe ich mit dir einig. Vielleicht hätte ich das im Buch auch stärker betonen sollen. Zeigt das Beispiel, das ich anführe. Da war ein britischer Dozent, der seinen Journalismus Studentinnen und Studenten sagte, wenn einer sagt, draußen scheint die Sonne und die andere erwidert, nein, draußen ist es nass, dann müsst ihr nicht einfach beide zitieren, sondern das Fenster öffnen und schauen, was Sache ist. Gut, aber das reicht nicht. Kommt auch noch drauf an, welches Fenster man öffnet. Und wenn und wer das Fenster öffnet. Und das zeigt sich dann an verschlossenen Fenstern, an lange Zeit zugemauerten Fenstern. Am Beispiel der Berichterstattung über die Medizin. Solange fast nur Männer das Sagen hatten in Redaktionen, wurde kaum thematisiert, dass die Medizin sexistisch ist, dass sie sich in Diagnose und Therapie an männlichen Fällen orientiert und nicht an weiblichen. Erst als Redakteurinnen nach und nach an Stellenwert und an Zahl gewannen in den Redaktionen, erst dann wurde breiter thematisiert und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Ich habe übrigens, das möchte ich schon erwähnen, man spricht viel zu wenig, wenn man über Bücher spricht, über das Zusammenspiel mit den eigenen Lektorinnen und Lektoren. Und gerade solche Aspekte habe ich ganz stark auch im Gespräch mit Christian Heilbronn, einem wunderbaren Lektor bei Suhrkamp, entwickelt. Hier habe ich ihm vieles zu verdanken und auch seinem Kollegen Heinrich Geiselberger.
Der Lektor, das unbekannte Wesen. Also ich behandle jetzt schon eine ganze Weile verschiedene Bücher von Suhrkamp, aber auch von anderen Verlagen und kenne erstaunlich wenig Lektoren tatsächlich. Aber in Gesprächen mit den Autoren kommt immer wieder raus, dass es eine intensive Zusammenarbeit gibt bei der Entstehung vor allem guter Bücher.
Das ist so wichtig. Ich meine, das Gespräch ist ja für mich der Anfang der Erkenntnis. Es reicht nicht zu lesen. Man muss miteinander sprechen. Und es mag Gattungen geben, künstlerische Gattungen. Ein Maler, eine Malerin, ein Komponist, eine Komponistin, die werfen ihr Werk hin und da ist es. Wer schreibt? Da ist es nie, da bedarf es immer eines Gesprächs, eines Gegenlesens, bis hin zu elementaren kleinen Fehlern, die man macht, aber auch im Grundsätzlichen, im Prinzipiellen, in der Anlage von dieser oder jener These. Ein Buch ohne Gespräch kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wenn man dann das Privileg hat, richtig gute, erfahrene und von Berufswegen, aber auch wegen Neugierde belesene Lektorinnen und Lektoren zu haben, dann darf man sich glücklich schätzen.
Ich möchte noch zu ein, zwei Sachen kommen. Ich bin ja auch aktiver Verfolger von den regelmäßigen Bundespressekonferenzen. Thilo Jung ist ja da mit der Jung und Naiv Redaktion regelmäßig vor Ort und nimmt die Bundespressekonferenzen auf und macht sie für die Öffentlichkeit zugänglich, indem er sie online stellt. Und was da auch über die Jahre immer mal aufgefallen ist, dass es so eine Art Seitenwechsel gab. Also von der Befragerseite auf die befragten Seite auf die Regierungsbank sozusagen und teilweise auch wieder zurück. Glaubst du, dass der aktuelle Journalismus, ich möchte nicht so verallgemeinern, aber vor allem der in der Berliner Blase, der den vor allem Berliner Politikbetrieb begleitet, zu nah an Politik, aber auch Wirtschaftsmachthabern ist? Und sie deswegen vielleicht zu unkritisch mit den zu berichtenden Subjekten umgehen?
Es ist mir zu pauschal. Es ist ja eine ewige Gratwanderung. Auf der einen Seite müssen gute Journalistinnen und Journalisten Zugang zu den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern haben. Zu den Mächtigen. In Politik, in Wirtschaft, aber auch beispielsweise in der Kultur und auf anderen Gebieten. Dieser Zugang ist wichtig und oft ist auch das Vertrauen dieser Leute, dass man mit dem, was sie sagen, fair umgehen wird, auch wichtig. Sonst bekommt man praktisch nichts, oder jedenfalls nichts Wichtiges zu hören. Das kann innerlich bewusst oder unbewusst Abhängigkeiten schaffen. Aber wenn es kompetent ist, wenn richtig Kompetenz da ist, da akzeptiert fast jeder und auch mächtige Leute akzeptieren Kritik. Die Kompetenz ist so wie der Humor, so ein Mittel, das alles verdaulich macht. Und wenn ich über das, was ich geleistet habe in den Jahren 2011 bis 2017, als ich Generaldirektor des Schweizer Rundfunks war, wenn ich da kompetent kritisiert wurde in den Medien, dann war ich fast schon glücklich. Und wenn ich inkompetent kritisiert wurde, dann habe ich das eher mit einem Achselzucken einfach in Kauf genommen. Kostet ein bisschen Kraft, einen Schlag zu kriegen, aber es tut nicht wirklich weh. Also Kompetenz ist auch eine Voraussetzung des Zugangs zu allen nur denkbaren Schichten. Ich würde fast schon sagen, eine Voraussetzung der Unabhängigkeit. Und für mich verkörpert diese Unabhängigkeit durch Kompetenz einer der wahrscheinlich weltbesten Wirtschaftsjournalisten, ausgerechnet bei der Financial Times, Martin Wolf. Ich meine, die Financial Times ist das Zentralorgan des Kapitalismus und einen kapitalismuskritischeren Autoren als Martin Wolf kann man sich lange suchen, weil er so kompetent ist, lesen ihn auch alle Kapitalisten so gerne. Und ja, natürlich kann man nicht immer diese Höhen erreichen, aber Martin Wolf als reale Utopie, warum nicht?
Glaubst du, dass einige, ich will ja nicht pauschalieren, Journalisten ein Problem mit Selbstzensur haben, vor allem in Krisenphasen, wie zum Beispiel während Corona oder jetzt während der Berichterstattung um den Krieg im Nahen Osten? Vor allem im deutschsprachigen Raum.
Was Selbstzensur ist, ich thematisiere das auch im Buch, dass zu Beginn großer Krisen oft ein beträchtlicher Teil der Presse sehr gouvernemental wird. Da will man die Reihen schließen, da ist eine extreme Situation, da hat man das Gefühl, eine Verantwortung für die Gesamtgesellschaft irgendwie wahrnehmen zu müssen, indem man gouvernemental sei, bevor dann nach und nach der kritische Geist und der Abstand zurückkehren. Und das gilt oft zu Beginn von Kriegen, auch von völlig irregeleiteten Kriegen, wie demjenigen in Vietnam oder im Irak oder in Afghanistan oder in Libyen. Da haben oft einzelne Journalisten waren fast bellizistischer als Vier-Sterne-Generäle, die sehr viel genauer wissen, was Krieg alles bedeutet und welche Unwägbarkeiten jeder Krieg birgt. Es ist eine Tendenz im Journalismus da, das zu tun, aber meistens kommen dann auch Kräfte der Selbstkorrektur in den Medienbetrieb. Um es etwas härter noch zu formulieren, und mein Buch ist ja auch bewegt davon, wir Journalistinnen und Journalisten kritisieren von morgen früh bis abends spät Fehlentwicklungen der Politik, in der Wirtschaft. Also sollten wir Fehlentwicklungen in der eigenen Branche ebenfalls thematisieren und bekämpfen. Das war bei mir ein ganz wichtiger Antrieb. Und ich finde, hier hat der Journalismus schon so eine Art strukturellen Opportunismus. Im Einzelnen, wenn Journalismus einen krassen Missstand aufdeckt, dann übt er eine enorme Gegenmacht aus. Oft wird dieser Missstand beseitigt. Da spielt die vierte Gewalt. Aber dort, wo es um gesellschaftliche Grundströmungen gibt, dort schwimmt ein Großteil der Presse meistens einfach in dieser Strömung mit. Es war im Kalten Krieg der weitaus größte Teil der Presse kaltkriegerisch. In den wirtschaftsliberalen Jahrzehnten war ein Großteil der Presse wirtschaftsliberal, den Finanzteil baute man aus. Als der ökologische Gedanke aufkam, ergrünte ein Großteil der Presse. Kaum begannen die Lasten eines ökologischen Umbaus, die finanziellen Lasten zu drücken, verblasste dieses Grün. Es ist schon hier ein Hang auch dort zu sein, wo die Musik spielt. Und deshalb blicke ich mit großer Liebe und hoffnungsfroh, aber illusionslos auf meinen Beruf.
Okay. Es geht ja um das Prinzip trotzdem. Vielleicht kannst du ja noch kurz zum Ende erläutern, was ist eigentlich dieses Prinzip trotzdem und was hat es damit zu tun, Journalismus besser zu machen?
Das ist das Prinzip des Journalismus überhaupt. Ein Investigativjournalist, ich war einer in meinen Anfängen, haben großen Bankenskandal recherchiert und anderes. Ein Investigativjournalist, der läuft auf und läuft nochmals auf und ein drittes Mal und trotzdem macht er weiter, bis er möglichst ans Ziel gegangen ist. Und das war in meinen Anfängen vor vielen Jahren so. Und wenn man sieht, was die zwei New York Times Reporterinnen gemacht haben, die den Fall Weinstein recherchiert haben und dann auch enthüllt haben, Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch und hier die MeToo-Bewegung letztlich mit ausgelöst haben, dann zeigt sich, wie sehr lohnend dieses Prinzip trotzdem sein kann. Aber zum zweiten Prinzip trotzdem, weil der Journalismus heute in einem garstigen, wirtschaftlichen, politischen Umfeld arbeiten muss. In einem Umfeld, in dem seine Finanzierung in vielerorts nicht mehr gesichert ist, einerseits, und in dem sein Prinzip in Frage gestellt ist. Wenn die Fakten nicht mehr gelten, dann läuft der Journalismus auf. Und der Journalismus braucht eine Faktenumgebung, eine Wahrheitsumgebung, eine Umgebung, in der die Fakten ihre Geltung bewahren und zu deren Geltung er auch beiträgt. Und hier wieder alle Fehlentwicklungen trotzdem dem Journalismus treu zu bleiben, das ist auch das Prinzip trotzdem. Ich habe dieses Buch geschrieben, auch für Journalistinnen und Journalisten. aber natürlich auch ein bisschen für mich. Ich bin schon so lange in dem Beruf und da wollte ich mal Zwischenbilanz ziehen.
Okay. Ich hatte ja erwähnt, dass du Mitglied des Zukunftsrats für Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk bist.
Oder war?
Oder war? Als Ex-Mitglied dann also, welche Reformen braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland und wie kann man ihn besser machen?
Zunächst einmal, er ist mit der BBC wahrscheinlich der weltbeste öffentliche Rundfunk der Welt. Das heißt, erst einmal ist Respekt zu zollen. Da ist ein Niveau, das viele Deutsche gar nicht mehr sehen. Und wer ein bisschen nur im Ausland schaut, der sieht den Niveauunterschied ganz schnell. Und der hängt durchaus auch mit den zur Verfügung gestellten Mitteln ab. Die öffentlichen Medienhäuser werden in halb Europa, fast in ganz Europa, bekämpft von den Autoritären. Die sind antiaufklärerisch. Und die Leistungsaufträge öffentlicher Medienhäuser gründen ja in den Werten der Aufklärung gute Information für eine gute Demokratie, Respekt der Menschenwürde, Darstellung, Integration der Minderheiten, Zusammenhalt der Gesellschaft, Förderung der Kultur, also des Zivilisierten. Alles aufgeklärte Werte, die die Anti-Aufklärer bekämpfen. Sie empfinden die Leistungsaufträge von ARD, ZDF, Deutschlandfunk nur schon so als tendenziös. Und zudem funktionieren sie sehr autoritär nach dem Prinzip: Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer also eine kritisch unabhängige journalistische Haltung einnimmt, der ist gegen mich. Und sie bekämpfen das Prinzip Journalismus. Hier dem sich nicht beirren zu lassen, kritisch zu bleiben, denn das Publikum, die Politiker mögen sich ärgern, wenn da kritisch berichtet wird. Das Publikum will das. Erst recht in einem Medienumfeld, in dem man spürt, dass immer mehr außerjournalistische Kräfte Einfluss zu nehmen versuchen. Diese Unabhängigkeit ist ein großer Wert. Aber ich glaube gleichzeitig, dass sich der öffentlich-rechtliche Sektor nicht nur in der Bundesrepublik erneuern muss. Er wurde gegründet im analogen Zeitalter. Wir sind im digitalen Zeitalter. Er hat Strukturen, die dem 20. Jahrhundert entsprechen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Er hat Verbreitungswege, die er nach und nach auch neue Verbreitungswege erschließt. Aber in der Denke bleibt er den alten Verbreitungswegen, dem Kanal, doch sehr stark verhaftet. Und dieses Umdenken scheint mir essentiell. Und das Umdenken, das Umbauen auch der Strukturen, namentlich in der ARD, scheint mir essentiell. Da hat man ein Gefüge in Gestalt der ARD mit einem Etat von 7 Milliarden Euro ohne oberste Instanz. Ohne oberste Instanz, die die Strategie festlegt, die die Aufsicht übt, die die Arbeitsteilung unter den neuen Anstalten der ARD organisiert, damit nicht länger alle alles machen, was ungeheuer viel Geld kostet und die dafür sorgt, dass die disparate Technik nach und nach harmonisiert wird, was ebenfalls sehr viel Geld fürs Angebot freisetzen könnte. Diese Reform, in diese Richtung muss es gehen und was die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat, ist politisch ein gewaltiger Schritt und trotzdem noch nicht groß genug, weil 7 Meilenschritte nötig wären. Hier ist die Diskrepanz zwischen dem politisch Möglichen und dem sachlich Wünschbaren nach wie vor sehr groß, aber ich finde, es geht in die richtige Richtung.
Auf alle Fälle sollten wir alles dafür tun, dass uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk an sich erhalten bleibt.
Oh
Denn
ja.
wir sehen ja in den USA, was passiert, wenn man keinen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Fernsehen hat.
Da gibt es keine Brückenbauer mehr.
Es gibt keine Brückenbauer. Es ist auf beiden Seiten des politischen Spektrums hyperemotionalisiert, der Journalismus auch. Und gleichzeitig sehen wir, dass Billionäre à la Jeff Bezos sich einfach mal eine Zeitung größten historischen Resümees kaufen kann, und dann in die redaktionellen Entscheidungen eingreift, was die Aussprache zum Beispiel oder die Empfehlung eines Präsidentschaftskandidaten, einer Kandidatin angeht. Und danach spendet er an den Gewinner des Wahlkampfes, hier in dem Fall Donald Trump, sogar noch 1 Million. Oder wir haben Fälle wie Elon Musk, der sich für 250 Millionen Finanzunterstützung während des Wahlkampfs für Donald Trump jetzt ein Ministeramt kaufen kann oder praktisch gekauft hat, eine
Und
eigene
jetzt Nigel
Verwaltung.
Farage in Großbritannien zu unterstützen beginnt.
Ja, auch da ist ein anderer Billionär, also Milliardär in dem Fall, ich vergesse immer, das zu übersetzen ins Deutsche, mit im Boot. Also die Gefahr von mächtigen Männern mit viel Geld, die auch noch einwirken über ihre eigenen Medienhäuser und man keinen Gegenpol hat, der öffentlich-rechtlich unabhängig ist, selbst wenn man im Öffentlich-Rechtlichen viel zu kritisieren hat. Und ich habe da viel zu kritisieren, vor allem diese unerträglichen Talkshow-Formate, die mir ARD und ZDF regelmäßig als Journalismus verkaufen wollen. Dennoch würde ich den Öffentlich-Rechtlichen um nichts in der Welt gegen das eintauschen wollen, was aktuell in den USA abgeht oder was die Briten versuchen, da mit der BBC abzubauen. Das kann durchaus gefährlich werden, weil eine uninformierte Gesellschaft, eine ungebildete Gesellschaft fällt leicht auf Agitatoren herein und auf Populisten noch mehr, als es aktuell schon der Fall ist. Deswegen, mal abgesehen davon, höre ich gerne Formate des Deutschlandfunks. Dafür bezahle ich gerne.
Und dafür bezahle ich ja nicht, weil ich in der Schweiz domiziliert bin, aber ich höre
Ah.
es trotzdem gerne. Ich bezahle umso lieber meinen Beitrag dann in der Schweiz zur Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Nein, diese Rolle der Öffentlich-Rechtlichen ist essentiell und sie können diese Rolle noch besser spielen. Die Spannung ist, sie werden zu Zeiten, da die Demokratie angefochten wird, da sich die Gesellschaft polarisiert, da die Desinformation grassiert, noch wichtiger, aber ihre Aufgabe wird noch schwieriger. Zu Beginn, und die Öffentlich-Rechtlichen sind ja ein Jahrhundert alt, 1922 ging die BBC auf Sendung mit Radio. Zu Beginn hatten sie quasi das Monopol oder es gab ein, zwei Kanäle, ein, zwei Sender. Heute bewegen sie sich in einem uferlosen Konkurrenzumfeld im Internet und sie hier auf diesem Hintergrund zu schwächen, ist absolut widersinnig. Gleichzeitig müssten sie selber aber auch alles daran tun, sich zu erneuern, die in dieser Pflicht stehen. Es gibt ja nicht wenige richtig wohlwollende Leute, die für das öffentlich-rechtliche Prinzip eintreten, aber die das Gefühl habe, ach, mein Beitrag wird doch nicht so effizient eingesetzt, wie das sein könnte. Und das kostet dann schon ein bisschen Akzeptanz.
Okay. Hast du sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Tausend, aber wir können nicht 5 Stunden lang uns austauschen.
Eine reicht.
Ja, wenn es die eine ist, dann würde ich den jungen Leuten, die vielleicht hier zuhören oder zuschauen, sagen, geht doch in den Journalismus. Das lohnt sich. Es ist ein spannender Beruf. Es ist ein verdammt schwieriger Beruf geworden. Ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als ich es hatte an meinen Anfängen, als das Geld da war, als der Journalismus einen höheren Status aufwies, als das heute der Fall sein mag. Aber es ist ein Beruf, der hält einen jung. Wer neugierig ist, der bleibt jung. Wer immer wieder sich einarbeitet in neue Themenfelder, der bleibt wach. Und in dieser Welt, die zusehends chaotisch wird, ist es ein Beruf, in dem man doch, wenn man es richtig macht, ein bisschen Ordnung im Kopf sich herstellen kann. Und das halte ich für ein Privileg. Also ich wurde zeitlebens bezahlt dafür, das zu tun, was ich verdammt gerne mache. Und das ist, wenn es denn eine Botschaft sein soll, meine Schlussbotschaft.
Herzlichen Dank. Ich würde ja sagen, zum Einstieg Go Podcasting. Das hält auch jung. Und
Das habe ich gemacht, eine ganze Weile lang für das Online-Magazin Republik. Und dann hatten sie die schlechte Idee, mich in den Aufsichtsrat dieses wunderbaren Online-Magazins in der Schweiz zu holen. Und da musste ich aufhören, weil ich konnte natürlich nicht Mitglied gleichzeitig des Aufsichtsrats sein und einen Podcast machen. Und so hat das geendet. Aber ich habe das extrem gern gemacht.
Jedenfalls, Go Podcasting, das ist fast wie Journalismus. Ich meine, finanziell lohnt sich's kaum, aber also vor allem nicht für weibliche Einzelkämpfer im Podcastland. Aber mit viel Herzblut dabei sein und dann kann man auch mit interessanten Autorinnen und Autoren sprechen, wie zum Beispiel heute mit Roger Deweck. Roger, es war mir eine Freude
Deine Lust
und
und Laune ist nicht zu übersehen. Es war mir ebenfalls eine Freude.
Vielleicht hört und sieht man sich mal wieder. Ich kann mir vorstellen, wir könnten uns gut über die verschiedensten Themen auch austauschen. Das hat mir am Anfang auch sehr gut gefallen.
Da kann ich nur sagen, in meiner Muttersprache, avec plaisir.
Ich kann kein Französisch, also bye bye.
Ich
Tschüss.
konnte, bis ich 10 Jahre alt war, kein Deutsch, aber ich habe mich dann gebessert.
Bis dann, Roger. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.